Wie fundamental ist die Schwerkraft für unser Leben? Unsere Körper sind aufs Leben in irdischer Schwerkraft ausgelegt. Wenn sie plötzlich nicht mehr da ist und aus dem komplexen Gefüge von unseren Körperfunktionen wegfällt, dann gerät alles ein bisschen durcheinander. Kurzum, Weltraumreisen bedeutet auch heute noch für einen fitten und gesunden Körper eine Belastung. Dabei stellt sich gleichzeitig die Frage, was können wir aus diesen Vorgängen lernen? Zum Beispiel, wenn es um neue Medikamente und neue medizinische Verfahren geht. Und nützen wir den näheren Weltraum vielleicht schon bald als erweiterten Wirtschaftsraum? Und welche Rolle spielt dabei die Schweiz und noch viel zentraler die Region Zürich? Das Thema und nur ein paar Fragen dazu, wo wir dieser Woche näher nachgehen. Ich freue mich jetzt auf die Diskussion mit meinem Gast Oliver Ulrich, Luft- und Raumfahrtmediziner, Professor am Anatomischen Institut der Medizinischen Fakultät der Universität Zürich und Direktor vom Space Hub. Vielleicht gerade zum Einsteigen. Wenn Sie einem Kind erklären müssen, was der Space Hub ist und was er macht, was würden Sie sagen?
Oh, der Space Hub ist ein Ökosystem. Der Space Hub ist ein Netzwerk aus 35 Forschungsteams an der Universität, die sich zusammengefügt haben, um gemeinschaftlich besser das Thema Space zu bearbeiten. Der Space Hub ist aber nicht nur allein virtuell, das heißt also nicht nur ein Netzwerk aus Erfahrung und aus Wissenserwerb, aus Forschung, sondern er ist auch direkt physisch, weil wir haben ja einen Standort im Innovationspark und da geht es um die Anwendung und da geht es um die Nutzbarmachung von Erkenntnissen, die wir aus der Forschung gewinnen, um Testung. Wir haben ein eigenes Flugprogramm und bemühen uns damit eine Art von wirklich richtigem, schönen End-to-End-System, also von der Idee, von der Vision über die erste Erforschung bis hin zu den ersten Testungen und Anwendungen und dann vielleicht später auch wirklich auch zur Nutzbarmachung. Das versuchen wir.
Wenn man jetzt so auf den ersten Blick könnte man ja auch sagen, so weg aus dem Univiertel, aus dem akademischen Teil auf das Dübendorf, auf den Militärflugplatz. Was bringt das für Vorteile?
Ah, fantastische
Dass
Vorteile.
Dass wir weit weg sind. Nein,
nicht, dass wir weg sind, sondern nein. Also die Grundlagenforschung, oder natürlich am Örchel Campus, ist ja nach wie vor der Kern von allem. Also ohne die Grundlagen, oder, kann man nichts aufbauen, das ist ja klar. Aber Dübendorf hat natürlich einzigartige Möglichkeiten, oder? Dübendorf hat die Chance, inmitten der weltbesten Universitäten, also auch zusammen mit der ETH, mit der EMPA, auf den Innovationspark Dinge in die Anwendung zu bringen und eben auch uns zu verknüpfen mit Firmen, also mit der Industrie und dort Projekte gemeinsam auf den Weg zu bringen. Und der Flugplatz ist natürlich ein Geschenk, oder? Flugplatz bedeutet Forschungsflüge, Transportflüge, Logistikflüge, oder? Und mit der Schweizer Luftwaffe arbeiten wir auch sehr gut und sehr eng zusammen.
Wir gehen nicht näher auf die Thematik Flugplatz und der Flugplatz ist ein Geschenk ein, weil das wäre eine abendfüllende andere Sendung.
Definitiv.
Aber nehmen Sie uns noch ein bisschen mit, wenn Forscher, Wissenschaftler sagen, ja, das ist ein super Ort, Zusammenarbeit mit der Wirtschaft. Also, wie müssen wir uns jetzt das konkret vorstellen? Was geht jetzt in dem Innovationspark besser, schneller, als es zum Beispiel an der Uni geht?
Also ganz klar, die Universität ist nicht gemacht für Kommerzialisierung, oder? Wir können dort keine Firmen reinnehmen, oder? Wenn wir jetzt mit Airbus arbeiten, dann können wir nicht einfach Airbus in unsere universitären Labore hineinnehmen, oder? Außerdem haben wir gar keine Testflächen dort. Das heißt, der entscheidende Punkt ist die räumliche Nähe, Menschen, Firmen, Akademie zusammenzubringen, an einem Ort, wo sie zusammen sind, oder? Und gemeinsam arbeiten, forschen, entwickeln können. Das ist der entscheidende Punkt. Der Innovation ist immer initiiert durch Menschen. Es ist nicht irgendwas Abstraktes. Es ist der Mensch, der die Idee hat. Und ein guter Innovationsstandort bedeutet, Menschen in Kontakt bringen, die gemeinsam Neues denken und neue Fragen stellen, auf die sie alleine nie gekommen wären, oder? Und das versuchen wir durch diese räumliche Nähe, dass wir wollen Menschen dort zusammenbringen für die Innovation.
Also wir sind erst beim Eingangswort Space Hub und man spürt ihr Feuer, ihr Engagement. Gehen wir ganz zurück, müssen wir uns vorstellen, der junge Oliver Ulrich ist daheim auf dem Balkon gesessen und hat am Abend in den Himmel geschaut, Sterne und Planeten angeschaut. Wo kommt die Faszination?
Nein, da muss ich leider Sie enttäuschen. Das ist jetzt vielleicht ein stilistischer Bruch, aber nein, ich habe mir nicht die Sterne angeschaut als Kind und ich habe auch nicht mit Spielzeugraumschiffen Star Trek oder Star Wars gespielt. Nein, das habe ich nicht. Der Weltraum hatte eigentlich bei mir keine besonders große Bedeutung, oder? Ich hatte eine wunderbare Kindheit. Ich bin in Berlin aufgewachsen, in einem Randbezirk. War alles in Ordnung, aber Weltraum war nicht maßgeblich. Auch lange im Studium nicht. Also ich bin ja Arzt geworden, habe Biochemie studiert. Ich wollte immer
aber
in die
Klinik
gehen.
Aber das ist Kindheitstraum, Arzt.
Ja, auch gut. Ich wusste als Kind ja noch nicht, was eigentlich ein Arzt macht, oder? Ich wusste aber, mich fasziniert für Naturwissenschaften, oder wie Dinge funktionieren. Das prägt mein ganzes Leben. Also wie funktioniert das, oder? Und es gibt nichts Wichtigeres als den Menschen für mich, oder? Und deswegen war, wie funktioniert der Mensch? Wie kann man ihm helfen, wenn er krank ist? Das war für mich wirklich ein schönes Fach und ein schönes Ziel. Und ich bin davon ausgegangen, das ist der Sinn in meinem Leben, oder? Genau diesen Beruf zu ergreifen. Und so habe ich begonnen. Weltraum war weit weg.
Und Sie sind ja sehr jung, sehr erfolgreich gewesen in dem Schritt. Aber nehmen Sie uns mit, wo ist denn der Weltraum irgendwo zwischen Ihnen gekommen? Also irgendwo hat er ja dann müssen,
ja,
hat er Sie müssen
packen. Der kam tatsächlich hinein wie eine Eingebung. Und zwar in Form von, ich wurde damals berufen, relativ jung, mit 33 Jahren, an die Uni Magdeburg. Da war ich ja ein junger Professor für molekulare Immunologie und habe ein wenig so kreuz und quer Fachzeitschriften gelesen, oder? Das habe ich immer gemacht. Also ich schaue immer, was machen andere, was passiert so. Und dabei bin ich auf einen Artikel gestoßen von einem Schweizer Forscher, Augusto Cogoli, der erstmalig untersucht hat, Lymphozyten in der Schwerelosigkeit auf einer Space Shuttle Mission.
Sagen Sie schnell, Lymphozyten, was sind da, das sind welche Teile, was machen die
bei uns? Das sind unsere wichtigsten Abwehrzellen. Also die sind dafür zuständig, dass wir fremde Dinge, gefährliche Dinge, die in unseren Körper kommen, erkennen und attackieren. Also die Kontrollinstanz unseres Immunsystems, oder? Und er hat herausgefunden, die funktionierten praktisch überhaupt nicht mehr in Schwerelosigkeit. Und ich habe mich gerade zu der Zeit beschäftigt, wie kann man diese Zellen modulieren durch Medikamente? Welche Rolle spielen sie bei Krankheiten? Und da sah ich immer so ein paar Effekte, so ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Und tatsächlich im Weltraum fast nichts mehr. Also ein massiver Effekt, also ein fundamentaler Effekt, oder? Der so unglaublich krass, was ich mich gefragt habe, wie geht das? Da kann man Medikament draus machen, oder? Und das war der Anfang, oder? Was macht diese Schwerelosigkeit mit den Zellen? Und wie kann man das hier auf der Erde nachstellen, ja, um das Immunsystem im Schach zu halten bei Krankheiten, wo es außer Rand und Band gerät, oder?
Genau,
das
also grundsätzlich für den gesunden Mensch wollen wir das ja nicht.
Nein, für einen gesunden Mensch brauchen wir das nicht.
Aber zum Beispiel bei gewissen Krankheiten, wo sie halt eben nicht so funktionieren, wäre das sehr hilfreich.
Absolut. Aber verzeihen Sie, für den gesunden Menschen durchaus, weil die Schwerkraft ist immer auf der Erde da, seit es Leben gibt und seit es die Erde gibt, oder? Weil sie bedingt sich aufgrund der Masse unserer Erde. Das heißt also, es ist schon gut zu wissen, wie hat das unser Leben beeinflusst, oder? Brauchen wir die Schwerkraft gar für unsere ganze biologische Architektur?
Also so wie Sie sagen, oder? Unser Immunsystem würde nicht funktionieren ohne Schwerkraft. So wie Sie das jetzt gesagt haben vorher, oder?
Oh, Vorsicht.
Genau. Zu absolut.
Ja, genau, also, genau, genau. Also da muss ich ganz, ganz toll aufpassen, oder? Wenn man das so sich anschaut, erstmal dieses einzelne winzige kleine Detail, oder? Da haben Sie völlig recht, besteht natürlich immer die Gefahr da drin. Da wohnt die Gefahr drin, es könnte ein riesengroßes Problem sein, oder? Definitiv. Aber das muss man erstmal rausfinden, oder? Aber dieses Detail an sich selber ist schon interessant, weil das eins der wichtigsten Zelltypen unseres ganzen Organismus betrifft. Und zwar so wichtig ist der Zelltyp, es ist der zweithäufigste. Ja? Also es ist der zweithäufigste Zelltyp in unserem Körper. Das hat eine Bedeutung. Und so kam ich dazu. Und dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen, nach und nach. Und dann habe ich eine Entwicklung durchgemacht, die mich, ich sag mal, von einem sehr jungen, sehr von sich überzeugten Forscher brachte in ein Gebiet, das ich überhaupt nicht verstand, was so viele offene Fragen hatten und wo ich plötzlich ganz, ganz klein war und ganz winzig war, oder? Und dort war ich der größte Anfänger überhaupt, oder?
Also von, man würde so sagen, zurück auf Feld 1, nicht ganz.
Zurück auf Feld 1, ja.
Zurück auf Feld 1, aber,
genau.
Aber erfolgreich in Baby Steps oder vor allem Rückschläge? Wie müssen wir uns den Anfang vorstellen?
Ja, hart, extrem hart. Natürlich Rückschläge, vor allen Dingen Rückschläge, oder? Rückschläge vor allen Dingen. Zum einen, es ist ein Gebiet, wo man extrem, ich sag mal, eingeschränkt ist in den Möglichkeiten. Wo bekomme ich Schwerelosigkeit her? Ja, es gibt eigentlich nur die Möglichkeit in der Atmosphäre, also mit Parabelflügen, gerade mal 20 Sekunden, das war's. Oder man muss ins All gehen, oder? Und das ist aufwendig, das ist komplex, das braucht viel zeitlichen Vorlauf. Und das bedeutet, man hat nur sehr wenig Experimentalzeit zur Verfügung. Und dann kommt noch hinzu, ich wusste nicht, in welche Richtung forschen oder wo liegt die Ursache. Ich habe Ideen gehabt und Vorstellungen und dann tatsächlich habe ich 10 Jahre lang in die falsche Richtung geforscht. Ich hatte natürlich Ergebnisse, oder? Aber die passten nicht zusammen in ein theoretisches Konstrukt. Also sie fügten sich nicht in ein Erklärungsbild. Es gibt Resultate, aber es nützt nichts, wenn wir nicht verstehen, was dahinter steht eigentlich, oder? Und 10 Jahre lang ging das in die Richtung, oder? Und es war grauenhaft, weil Kollegen haben mich, ich sag mal, ausgelacht oder gesagt, ja, das ist ja nichts, oder? Oder das ist wieso irrelevant. Es war eine super harte Zeit.
Also Bedeutung von der Frage, die Sie sich grundsätzlich gestellt haben, also was bedeutet Schwerelosigkeit fürs Leben im Allgemeinen und dann konkret auf das kleine, die kleine Zelle, haben Sie schon darum kämpfen, dass man dieser Bedeutung ein Gewicht gegeben hat? Oder ist das unumstritten gewesen? Und ich sage jetzt mal, und Sie sind einfach erfolglos gewesen?
Nein, die Bedeutung war natürlich auch umstritten, weil damals war die Beschäftigung mit Space eine gewaltige Nische. Das hat sich heute stark geändert, natürlich. Also das Gebiet ist größer geworden, ist sehr wichtig geworden mittlerweile, aber das war vor 10 Jahren nicht der Fall oder noch vor längerer Zeit. Das heißt, es war ein Nischengebiet mit einem, ich sag mal, Forscher, der ein angestammtes, gutes, etabliertes Gebiet verlassen hat, wie ich, oder? Und nochmal einen Neuanfang machte, oder? Um diese Fragen zu klären. Dennoch war mir eigentlich bewusst, es ist mein Weg, es ist meine Berufung, diese Fragen zu klären und diesen Weg zu gehen. Auch wenn er schwierig war und immer noch ist, aber er war sehr schwierig am Anfang.
Haben Sie sich Zeit gegeben, Zeit gesetzt und gesagt, 10 Jahre, 15 Jahre. Und wenn es nicht geht, oder kann man das als Forscher nicht, sondern weil man immer glaubt, morgen habe ich den Durchbruch?
Ja, ich hatte natürlich durchaus schon viele, also gerade wenn es dann mal wieder schief gelaufen ist, oder immer natürlich, dann denkt man daran, ach, vorher war es doch auch gut, oder ach, ich höre auf damit, ich habe keine Lust mehr, oder? Klar, solche Schwächen, oder, hat man immer. Ich habe mir nie dafür einen bestimmten Zeitraum gegeben, weil ich grundsätzlich ein super optimistischer Mensch bin und eigentlich immer gehofft habe, ich finde das raus in nützlicher Zeit, oder? Ich gehe einfach Schritt um Schritt weiter, lerne aus Fehlern, lerne aus dem, was schiefgelaufen ist, korrigiere das, nutze einen anderen Ansatz. Da fällt man halt 5-mal hin, dann muss man 6-mal aufstehen, oder? Geht man trotzdem weiter und so ging das. Und es ist allerdings in der Forschung nichts Ungewöhnliches. Viele Kollegen und Kolleginnen arbeiten so oder müssen so arbeiten. Das ist normal. Ich habe das große Privileg, dass ich damals ja schon Professor auf Lebenszeit war. Ich konnte mir diese Dinge leisten, oder? Bei mir geht es dann maximal um irgendwelche akademischen Preise oder irgendwelche Anerkennungen, oder? Bei mir geht es ja nicht um das soziale Überleben, wie bei jüngeren Forschern, oder? Also bei mir, ich kann mir diesen Mut auch leisten, komplett Neues zu machen, weil ich diese Dauerstelle habe, glücklicherweise. Und ehrlich gesagt, ich finde auch, das ist auch meine verdammte Pflicht, weil ich habe eine Dauerstelle und ich kann damit Dinge tun, natürlich, die waghalsig sind, die ungewöhnlich sind, weil ich muss mich nicht darum kümmern, ob ich vielleicht nach 2 Jahren keine Stelle mehr bekomme, wie vom akademischen Mittelbau, oder? Ich kann dieses Wagnis eingehen. Wer nicht, wenn dann die Professoren, oder?
Sie haben gesagt, es ist grundsätzlich schwierig gewesen, die Schwerelosigkeit herzukriegen am Boden und dann auch da von uns aus in der Luft mit diesen Parabelflügen. Sie haben gesagt, der Weltraum wäre der nächste Schritt gewesen, nicht so ein einfacher. Ja. Aber schlussendlich ist nichts anderes übrig geblieben, oder?
Selbstverständlich. Ich habe relativ frühzeitig versucht, immer diese Studien hier in der Erdatmosphäre für eine wenige Sekunden Schwerelosigkeit zu verbinden mit Weltraumexperimenten. Wir haben in den letzten 18 Jahren 9 Experimente auf der Raumstation gehabt, 9 auf suborbitalen Raketen, 17 Parabelflugkampagnen, 1200 Parabeln insgesamt geflogen. Das ist ein gewaltiges Volumen. Das heißt, wir haben versucht, so viel rauszuholen, wie es geht, experimentell. Natürlich mit dem entsprechenden Aufwand. Es war eine super harte Zeit. Es ist noch eine super harte Zeit, weil der Aufwand, das Experiment zu machen, einfach so riesig ist. Es hat einen riesen Vorlauf, oder? Und dann kommt erst das Experiment nachher am Ende.
Und nachher ist aber dann doch, der Parabelflug hat die entscheidende Erkenntnis nicht gegeben, aber eins von diesen Projekten im Weltraum eben dann schon.
Ah, das wissen Sie, das war toll. Also ich hervorragend vorbereitet.
Ja, auf meine natürlich.
Story. Das war spannend. Das ist eine schöne Geschichte. Auch da hat uns der Zufall sehr stark geholfen. Es war ein Experiment.
Das also sagt jetzt der Forscher, ich habe Glück gehabt.
Natürlich müssen wir Glück haben. Wir können nur...
Könnt ihr ja gar nicht beweisen, das Glück.
Nein, das können wir nicht. Aber das ist ja auch das. Ich meine, wir können nur Methoden anbieten, oder? Wir können es auf den Weg machen, Wissen zu gewinnen. Aber ob wir nachher Erfolg haben damit oder nicht, das liegt nicht in unseren Händen.
Gut, dann sagen wir, Sie haben Glück gehabt bei dem einen Mal.
Ich hatte Glück gehabt. Es war wirklich sehr witzig, weil wir haben ein Experiment geplant, das war für viele, viele, viele Stunden angelegt, oder? Und zwar ein Live-Experiment. Das heißt, die Zellen wurden dort richtig hochgebracht auf die Raumstation, wurden dort aufgetaut, sozusagen zum Leben erweckt. Und dann hat man richtig beobachten können, was passiert. Und dann haben wir einen Mechanismus ausgelöst, von dem wir annahmen, das dauert wahrscheinlich Stunden, ehe da ein Effekt zu sehen ist. Und wir haben gesehen, dass die Schwerelosigkeit innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde gewirkt hat, oder auf die Zelle, und sich innerhalb von 42 Sekunden dieser Mechanismus komplett regeneriert hat. Handelt sich hierbei um die sogenannte Burst-Reaktion, die Freisetzung von Sauerstoffradikalen durch unsere Fresszellen im Immunsystem, brauchen wir für die Bakterienabwehr. Und das hat erstmalig gezeigt, molekulare Mechanismen reagieren im Bruchteil von Sekunden auf Schwerkraftänderungen und adaptieren ebenfalls einen Bruchteil von Sekunden. Und wir haben früher immer nach Minuten geschaut, oder? Oder noch länger. Wir haben das Zeitfenster verpasst, 10 Jahre lang.
Und aber in die 20 Sekunden da im Parabelflug, da hätten Sie 20 Sekunden gehabt?
Zu lang. Also wir haben was gesehen, aber das waren schon die Folgen von dem, was vorher passierte. Oder? Mhm. Und das ist das Unglaubliche, oder? Wir haben ja nie gedacht, nehmen wir mal eine Sekunde oder zwei, oder? Sondern wir haben gedacht, nehmen wir so lange wie möglich, weil das Ganze wird dauern, oder? Diese ganzen Signalwege in Zellen dauern, ja? Und dank dieses Raumstationsexperiment, was eigentlich gedacht war für Stunden, gar Tage, haben wir abschließen können innerhalb von Sekunden. Und dann konnten wir ins richtige Zeitfenster schauen, oder? Und dann konnten wir wirklich anfangen, herauszufinden, wie passt das alles zusammen. Und dann haben wir auch tatsächlich gezielt in den nächsten Jahren herausgefunden, wie gehört das zusammen. Nämlich, das ist eine Frage der Genregulation im Zellkern. Jedes Gen hat eine ganz bestimmte Position im Zellkern und die ist räumlich. Und wenn die Schwerkraft sich ändert, verschiebt sich die Position. Und dann werden die Gene mehr oder weniger abgelesen. Und das Ganze ist hochspezifisch. Das ist total vercoded. Und das haben wir erst rausfinden können, dank dieses Zufalls auf der ISS.
Das tönt jetzt von außen gesehen. Das wenn wir, Sie haben gesagt, eine lange Durchstrecke, viel Misserfolg und dann so ein Match.
Ja.
Denkt man da, was habe ich da jetzt quasi in der Hand? Also, nicht nur vielleicht für ein Medikament, sondern ja auch die Erkenntnis grundsätzlich für die Menschheit.
Genau.
Was macht das jetzt?
Genau.
Mit einem, also man ist ja gleich nur ein Mensch. Macht einem das stolz? Freut man sich einfach? Was macht das mit einem?
Meine erste Reaktion im Kontrollraum damals war, Mist, es hat nicht geklappt. Und dann habe ich kurz überlegt, aber gedacht, klasse, das ist die Lösung, oder? Und was macht das mit einem? Es ist der Anfang, oder? Es ist erstmal ein Zelltyp, eine Bedingung, oder? Wir sind noch weit weg von der Erklärung des Ganzen, aber es ist ein heißer Ansatzpunkt, oder? Den wir dann verfolgen konnten. Und damit also schwamm man nicht mehr im Nichts, was man in der Forschung oft machen muss. Das glaubt man immer nicht, aber tatsächlich Forschung ist meist auch zufallsbedingt. Man muss einfach mal schauen, ja, und gucken, wie passt das zusammen. Und es folgt nicht einem logischen Pfad. Oftmals sind genau diese logischen Brüche oder dieses plötzlich aufpoppende Neue, was die Erkenntnis bringt, mit der man eben nicht gerechnet hat. Weil rechnet man mit ihr, wäre es keine neue Erkenntnis, oder? Und insofern, das Gefühl war wunderbar, jetzt wissen wir, wie wir weitergehen können. Es war jetzt aber kein Gefühl, angekommen zu sein, sondern es war eher ein Gefühl, ja, jetzt haben wir den Weg gefunden, oder, der zur Lösung führen kann.
Hat das geholfen in der Akzeptanz?
Nach und nach.
Mit Ihrer Forschung im universitären Umfeld, sage ich jetzt einmal.
Ja, nach und nach. Also unsere Forschung war natürlich im Bereich der Kolleginnen und Kollegen, die sich ohnehin mit diesem Gebiet beschäftigt haben, ich sag mal, völlig unumstritten, oder? Aber eigentlich natürlich die weitgehende, auch fachliche, auch internationale Anerkennung, also mit entsprechenden Preisen, die man dann bekam und Ähnliches, die kam erst danach, oder? Weil wir danach erst das Geheimnis nach und nach lüften konnten, oder? Das war natürlich ein weiter Weg. Er hätte auch schief gehen können. Da säßen wir heute wahrscheinlich nicht hier. Oder Sie würden mir eine Frage stellen.
Ja, ja, natürlich. Aber macht einem das, wenn man sieht, also ja, gleich, Sie sagen, wir sind das der erste Schritt von ganz vielen, die dann noch müssen kommen oder auch noch mühen kommen.
Ja.
Aber macht einem das, wenn, also hat man dann nicht so manchmal, wenn ich es jetzt vergleiche mit dem Sport, auf einmal läuft es einem, auf einmal rund und man sagt, ich könnte gewinnen. Also, es könnte passieren. Ach, hat man das nicht? Also, hat man das überhaupt nicht? Ich sage jetzt vielleicht Ehrgeiz oder der Gedanke?
Ja.
Nie.
Ich glaube, ich weiß, was Sie meinen. Ich habe tatsächlich, es tönt vielleicht komisch, nie das Gefühl, gewinnen zu können. Nie, wirklich nicht in der Forschung. Es gibt da keine Ziellinie, oder? Sondern die Befriedigung, das Schöne, die Sinnhaftigkeit entsteht durch die Schaffung von Wissen sehr stark, oder? Und das ist eher das auf dem Weg sein und ein Stückchen dazufügen. Und ankommen ist ja in der Forschung völlig undenkbar. Wir kommen nie an einem Ergebnis, wo wir Dinge vollständig erklären können. Wir können sie ein bisschen erklären und hoffen, dass es der Wahrheit entspricht, oder? Aber gut, kommt vielleicht in 20 Jahren jemand anders und findet raus, ist doch anders, wir haben es übersehen.
Das tönt bescheiden und demütig an einer so grossen Aufgabe
gegenüber. Aber das ist so in der Forschung, oder? Weil was sind wir? Ein kleines, erkennendes, menschliches Subjekt, was versucht, etwas herauszufinden, was viel, viel größer ist als uns. Und dabei können wir immer nur kleine Schrittchen machen und das auch nur in diesem Bereich, den wir als Mensch durch Messgeräte, durch unseren Verstand, der auch begrenzt ist, oder, erfahren können. Also wir sind eine Annäherung an die Wahrheit, oder? Und Wissenschaft ist, wie der Name ja sagt, Wissen schaffen. Weil wir am Ende noch nicht mehr wissen, ob das Wissen auch dann der Wahrheit entspricht. Es ist einfach nur Wissen. Wir wissen aber nicht, ob es in der Wahrheit, im Sein an sich, auch wirklich so ist.
Aber fragt man sich dann nicht zwischendurch, bin ich auf dem richtigen Weg? Kann das stimmen? Mhm. Ist das korrekt?
Immer, immer, immer. Das ist das totale, also das ist das Grundgefühl.
Der Zweifler.
Zweifel, ja, natürlich. Also, natürlich.
Sie sind immer Zweifler an dem, was Sie machen.
Das tragen wir mit in allem, was wir tun, oder? Wir sind, das ist, ich denke mal, auch umgekehrt gesagt, auch eine starke, wichtige Grundtugend auch in der Wissenschaft. Der Zweifel und vor allem der Selbstzweifel. Immer in Frage stellen, ob ich da die richtigen Hypothesen habe, ob ich das richtig mir denke.
Also natürlich. Ist das Vorurteil, dass die großen Professoren und Wissenschaftler sehr selbstüberzeugt sind, sondern sie sind eigentlich die großen Zweifler?
Ich kann nur sagen, wie ich es erlebe, oder? Ich kann nicht für andere Menschen sprechen. Und tatsächlich halte ich es für ein ganz wesentliches Tugendmerkmal eines Wissenschaftlers, ist die Demut. Die Demut vor den eigenen Limitierungen und die Demut auch vor der limitierten Reichweite auch der Forschung. Oder? Und vieles ist ja, was wir auch in der Praxis machen, ja auch nicht unbedingt wissenschaftlich fundiert. Ich meine, die ganze Medizin arbeitet teilweise mit Methoden, die sind nicht unbedingt erklärbar. Wir wissen nicht ins kleinste Detail, molekular, wie passiert was, bei welchen Krankheiten, oder? Es geht darum, was zu tun, zu helfen. Es wirkt, super. Da gibt es klinische Studien. Das bedeutet, man kann es so machen, aber wir verstehen es immer noch nicht, teilweise im Detail. Am Ende müssen wir einfach wissen, als Menschen sind wir mit limitierten Werkzeugen in dieser räumlich-zeitlichen Welt unterwegs. Aber trotzdem ist es unsere Aufgabe, unsere verdammte Aufgabe, das zu tun, weil uns ist der Verstand gegeben, oder? Also setzen wir ihn ein. zum Wohle des Menschen.
Gut, zurück zum medizinischen Teil, zum Wohle des Menschen. Sie sind ein Stück, viel Stück weiter, unter anderem auch Züchtung, das tönt jetzt so, Züchtung von menschlichem Gewebe im Weltall. Mhm. Also, ja. Züchtung von menschlichem Gewebe tönt sowieso, hat so einen Touch, damit Sie uns den vielleicht ein bisschen wegnehmen.
Frankenstein oder was?
Ja, genau. Und dann ist natürlich die zweite Frage, also wieso züchten wir das im Weltall und nicht da?
Das ist ganz einfach. Auf der Erde gibt es die Schwerkraft und die stört.
Beim Züchten von menschlichem Gewebe.
Allerdings. Und zwar, in der Schwerelosigkeit ordnen sich die Zellen, aus denen wir komplexere Gewebe machen, wie Leber oder Knorpel, Knochen, spontan an, weil die Schwerkraft fehlt. Das heißt, ich bekomme spontan dreidimensionale Strukturen. Auf der Erde muss ich nachhelfen. Das heißt, ich muss denen ein Stützskelett geben oder irgendwas, wo die Zellen sich dann festhalten können, damit sie diese räumlichen Strukturen einnehmen. Und dann muss ich anfangen, dann wird es eben schwierig. Dann brauche ich dann die Materialien dafür, dann brauche ich viel Laborarbeit. Das kann nochmal schief gehen, dann habe ich Fremdstoffe, das ist nicht so gut für Transplantation. Hat viele Nachteile. In der Schwerelosigkeit geht das automatisch. Das ist fantastisch.
Aber, wenn Sie mir jetzt vorher gesagt haben, das mit den Fresszellen, das hat vor allem funktioniert. Ganz kurz haben die adaptiert, die haben sich anders angeordnet und dann hat es eine andere Ding gehabt. Aber wenn Sie jetzt Ihr Gewebe dort im Weltall züchten,
genau,
funktioniert es dann da auch? Oder dann haben Sie dann, es kommt ja dann aus der Nicht-Schwerkraft in die Schwerkraft und dann funktioniert es gleich? In die Richtung geht es?
Die Zellen differenzieren sich. Das heißt, sie werden reif, ordnen sich reif an und bleiben auch in der Konfiguration. Das heißt, man kann die Gewebe wieder rückholen und sind dann auch noch weiterhin noch funktionsfähig. Aber ob das so klappt, ich meine, Ihre Fragen sind völlig berechtigt, oder? Das wussten wir auch nicht vorher. Also wir haben das halt dann zweimal gemacht auf der Raumstation, hat zweimal hervorragend funktioniert, oder? Und daher wissen wir das. Aber jetzt ist zu erklären, welche Moleküle machen damit, welche Moleküle war es, oder? Das wissen wir noch gar nicht. Da gibt es natürlich Hypothesen und da gibt es auch Arbeiten mit Bodenstudien, aber letztendlich wissen wir nicht, wie es genau funktioniert. Das wissen wir nicht.
Aber der Plan wäre oder könnte sein, Sie haben gesagt, wir sind noch bei kleinen Teilen, aber der Plan, oder wenn das ja aufgeht, wäre das ja, ich sage jetzt mal, ein Ansatz zur Lösung von dem bestehenden Organmangel, in dem Sinn von Leuten, die auf dieser Warteliste sind und halt einfach zu wenig Spenderorgane bekommen.
Ja, und sogar noch einen Schritt davor, auch durchaus ein wichtiger Punkt zur Lösung des Problems, warum Medikamentenentwicklungen so teuer sind, nämlich wegen Tierversuchen, die dann am Ende nachher teilweise auch sinnlos sich als erweisen, weil es eben nicht Mensch und nachher ist das Medikament am Menschen eben toxisch oder nicht wirksam. Das heißt also, Experimente mit menschlichen Geweben sind hochgradig sinnvoll und erwünscht, auch in der Medikamentenentwicklung. Also es gibt unendlich viele Anwendungen, die Medizin da besser zu machen. Aber für das braucht es natürlich erstmal weitaus besseren Zugang zur Schwerelosigkeit. Das geht mit den heutigen Methodiken nicht. Heute ist es aufwendig, teuer, okay, ist machbar, würde vielleicht gerade so funktionieren, aber es ist natürlich noch lange sind wir weit davon entfernt von einem Massenprodukt.
Gut, also nehmen Sie uns noch ein bisschen mit, jetzt, wenn wir wieder weggehen, ein bisschen von der Medizin, aber bleiben beim Weltraum. Wenn man zurückdenkt an den Anfang von, ich sage jetzt mal, vom NASA, vom Raketenprogramm, hat man sehr viel Geld reingebuttert.
Bei Apollo und so, ne?
Ja. Nachher hat es verschiedene Umfälle gegeben, Präsidenten haben gewechselt, Prioritäten haben gewechselt, das ist ein bisschen runtergefahren worden. In den jüngsten Jahren hat man das Gefühl, gewöhnt, der ganze Space und auch quasi die Raumfahrt wieder an Höhe und an Wichtigkeit. Ja. Wieso?
Ja, die Frage ist sehr fundamental. Danke, dass Sie die gestellt haben. Es ist so, dass wir einen Ärawechsel haben. Jeder Mensch auf der Erde kennt die Raumstation, weil die Raumstation ist eine Forschungsstation. Und als solche ist sie teuer. Aufwendig, hatte 150 Milliarden gekostet, hatte über 40 Flüge gebraucht vom Space Shuttle, um das Ding zu bauen, oder? Kostet Milliarden an Unterhalt pro Jahr. Es ist eine Forschungsstation, das Ding kann man nicht einsetzen für Produktion. Jetzt ist die ISS in die Jahre gekommen und man muss sich Alternativen überlegen. Und die gibt es und die Alternativen werden gerade vorbereitet. Die ISS wird im Jahre 2030 aus dem Orbit entfernt, mit einem Deorbiting Vehicle von SpaceX versenkt im Pazifischen Ozean. Und 2028, 2029, also in ungefähr 3 bis 4 Jahren, werden private Raumstationen den unteren Erdorbit übernehmen. Und diese haben Konstruktionen und Baukosten, die liegen deutlich unter den Kosten eines jährlichen Betriebsbudgets für die ISS.
Das glauben Sie oder das wissen Sie?
Nun, das sagen Ökonomen, das sagen die Firmen, die es herstellen, das sagen alle Zahlen, das sagt die NASA. Und da ich nicht klüger bin als alle zusammen, glaube ich einfach mal die entsprechenden Berechnungen, halte ich auch für extrem plausibel, weil das macht Sinn, ist logisch. Ich meine, die ganze Konstruktion der neuen Raumstation ist völlig anders als die Konstruktion der ISS. Das Starlab von Airbus und von Voyager Space kann zum Beispiel mit einem einzigen Launch vom Starship ins All gebracht werden. Das ist wie ein Satellit. Ja, damit ist es im All. Fertig.
Gut, also das heißt, wir müssen uns darauf einstellen, wenn wir jetzt beim vorhergehenden Beispiel bleiben, auch gerade was in der Medikamentenforschung, wenn Sie gesagt haben, weg von den Tierversuchen, mehr hin zu Versuchen am menschlichen Gewebe. Hm. Da müssen wir uns dafür vorbereiten, dass es Labor im Weltraum gibt, wo für uns hier auf der Erde forschen, Medikamente herstellen.
Ja, und zwar Maschinen, Produktion. Und zwar nicht nur Medikamente wie Gewebe, sondern eben auch, was auch sehr wichtig ist, auch jede Art von Proteinkristallisation geht in Schwerelosigkeit weiter besser als auf der Erde. Jeder Halbleiter hat am Anfang seines Herstellungsverfahrens die Kristallbildung. Wenn man diesen Schritt ins All verlagert, hat man schnellere Halbleiter, schnellere Computer, bessere Computer.
Und wenn wir jetzt aber wissen, wer, also entweder schaffen dort oben Computer, oder sonst arbeiten hier oben Menschen. Und wenn wir jetzt wissen, was die Schwerelosigkeit eben für die Menschen ausmacht, dann ist das vielleicht für Freaks spannend. Aber so Long-Term Schwerelosigkeit ist nach wie vor eine grosse Herausforderung.
Es ist nach wie vor in unserem Mindset sehr stark vorhanden, dass wir uns vorstellen, dass nur Astronauten in der Lage sind, ins All zu gehen. Und zwar Astronauten, die meist einen militärischen Hintergrund haben. Die
best trainiert,
hochgradig selektiert, auch wie einer oft aus 10.000. Ja.
Also nicht und wie Sie und ich zum
Beispiel. Genau. Und Sie und ich denken, wir könnten das nie, oder? Nun muss man aber verstehen, dass das alles Arbeitsbedingungen sind, die sich auf die alte Raumfahrt beziehen. Das heißt, monatelange, gar fast jahrelange Aufenthalt in der Schwerelosigkeit mit all den Nachteilen, oder? Das ist nicht der Fall, wenn unser Organismus für wenige Wochen in der Schwerelosigkeit ist. Das schaffen auch Sie und ich.
Also Sie meinen, wie Leute, die auf eine Ölplattform gehen, für, ich weiß nicht, einen Monat und sind dann weg, dann gehen wir dann vielleicht für eine Woche, zwei
ins Labor. Ich bin ganz überzeugt davon, es wird zwei verschiedene Astronautenkategorien geben. Eine, die geht zum Mond oder meinetwegen auch zum Mars. Das sind nach wie vor die hochselektierten, absoluten Supermänner und Superfrauen, oder? Und es gibt eine Gruppe, die arbeitet einfach im unteren Erdorbit, oder? Das sind dann Space Workers oder Payload-Spezialisten, oder? Die werden primär ausgebildet für die Arbeit, die sie dort machen, oder? Und können problemlos medizinisch diese wenigen Wochen, die sie dort sind, überstehen. Das glaube ich. Ja, ganz fest. Übrigens, auch anders ging es auch gar nicht finanziell. Ich meine, keiner kann sich ja mehrere Millionen leisten, um einen Astronaut auszubilden, um ein Produkt herzustellen. Völlig irre.
Gut, also Sie haben uns vorher gesagt, die kleinen Stationen werden günstiger werden, werden modularer werden als das, was wir jetzt haben.
Genau.
Aber Sie und ich, wir müssen ja dann einmal auf und zurück.
Genau.
Das ist immer noch
in
unseren Köpfen auch.
Genau.
Sag's jetzt.
Ja, genau.
Und mal in meinem Kopf immer noch sehr teuer.
Na gut, da kommen wir jetzt dahin, was zum schönen Starship, oder? Wir haben gerade eben erst vor wenigen Monaten, ab Oktober war es, erfolgreich erlebt, wie bei der integrativen Flight Test Nummer 5 der Booster gecaptured wurde, oder vom Starship. Das Starship bringt 150 Tonnen in unseren Erdorbit, oder? Das Starship wird wiederverwendbar sein und das Starship wird wahrscheinlich ermöglichen, dass die Kosten pro Kilogramm, die wir in den unteren Erdorbit bringen, deutlich unter 100 US-Dollar fallen wird. Das ist nicht mehr fair, viel mehr als ein Paket in den USA.
Gut.
Und heute und früher waren wir bei 50.000.
Ja, also wie sieht es aus? Müssen wir uns vorstellen, wo geht der ganze, Sie haben gesagt, die ISS wird versenkt im Pazifischen Ozean.
Genau.
der ganze sonstige Schrott und Abfall im Sinne von Nachhaltigkeit und Ressourcen. Wie müssen wir uns das in Zukunft im Weltall vorstellen?
Wiederverwendbarkeit. Wir haben bereits jetzt eine Wiederverwendbarkeit. Das Raumschiff kommt zurück und der Booster kommt zurück. Es kommt alles zurück. Das ist New Space. Das ist nachhaltig.
Also das früher alles, was wir jetzt das quasi das ist produziert, sagen Sie, Abfall und Überbleibsel ist produziert und viel Neues kommt nicht mehr dazu mit dieser Technologie.
Nein, es kommt zurück. Genau, es natürlich. Darauf beruht die Technologie. Niemand würde ein Flugzeug wegwerfen nach dem ersten Flug, oder? Es kommt alles zurück. Der Booster wird recovered und das Raumschiff kommt ja auch zurück, oder? Und das ist ja gerade das, was ich meine. Raumfahrttechnologie ist nicht unnachhaltig oder umweltschädlich. Ganz im Gegenteil. Ich meine, ich werde jetzt mal etwas, ich sag mal, verbal rabiater. Meine, dank der Raumfahrt wissen wir überhaupt, dass wir einen Klimawandel haben. Meine, dank der Raumfahrt können wir Erdbeobachtung durchführen, Biodiversitätsmonitoring. Wir wissen über unseren Planeten so viel wie noch nie zuvor. Warum? Dank der Satelliten. Raumfahrt ist was Gutes. Natürlich, und der ganze Weltraumschrott, muss ich auch sagen, ist primär die Ursache auch der beiden militärischen Antisatellitentests, einmal der Russen, einmal der Chinesen.
Gut. Also, das war jetzt ein Laudatio für den ganzen Weltraum, für die ganze Weltraumnutzung.
Muss ich mal sagen?
Ja, ja, nein, ist alles gut. Wir könnten ja noch abendfüllend weiterreden. Es gibt für mich noch zwei Fragen. Erstens, wenn das dann so leicht wird und auch günstig wird und natürlich auch interessant ist,
ja.
Also, tun wir uns auch einrichten auf Overtourism im Weltall?
Tja. Das ist eine gute Frage. Tourismus, oder? Tourismus im All, oder?
Ja.
Ist das tatsächlich etwas, was passieren wird, oder? Oder ist das etwas, was nicht wirklich passieren wird? Wenn Sie mich persönlich fragen, ich denke, das war eine Phase, die schnell vorübergeht. Und zwar müssen wir unterscheiden, oder? Ich meine jetzt nicht den Milliardär, der kurz mal in einen suborbitalen Flieger einsteigt, wie bei Blue Origin oder Virgin Galactic, mal kurz schwebt 3 Minuten und dann wieder landet und dann nichts tut. Das meine ich nicht. Das ist Tourismus. Nicht zu verwechseln mit privaten Astronauten. Die wird es natürlich geben. Und das wird die Gruppe sein, die die Berufsastronauten ablösen wird. Die staatlichen, oder? Wir haben auch keine Staatsarbeiter in unseren Fabriken. Wir haben private Arbeiter. Also haben wir auch private Astronauten in unseren Raumstationen, oder? Die werden ausgebildet natürlich von den privaten Firmen. Wahrscheinlich wird es auch staatliche Mindestkriterien geben dafür, sicher. Aber die Privatisierung des Weltraums und private Astronauten sind keine Touristen. Und das müssen wir unterscheiden. Touristen, denke ich, das wird sich bald erledigen, weil so viele Milliardäre hat es nicht, denke ich.
Und aber es wird ja alles günstiger.
Ja, ja, genau, später dann, oder? Und ich denke, die Kapazitäten werden nach wie vor auch begrenzt sein. Es ist nicht so, dass ich kann mir nicht vorstellen, dass so riesige Hotels entstehen, weil die wären wiederum ja nicht wertschöpfend, deswegen am Ende auch teurer, weil sie machen ja kein Produkt, oder? Sondern es muss rein amortisiert werden durch die Gäste. Und da bleiben wir bei den hohen Preisen. Also ökonomisch kann ich mir nicht vorstellen, dass sich das am Ende rechnet. Und deswegen sind wir da weit, weit von entfernt.
Kann sein, dass die Chance besteht, dass wir unsere Erwartungen und Hoffnungen an die Möglichkeiten im Weltall, so wie Sie sie jetzt auch skizziert haben, falsch oder zu hoch einschätzen, weil wir am Schluss gleich zu wenig darüber wissen.
Selbstverständlich kann das sein. Da stimme ich Ihnen 100% zu. Das ist wie bei allen Gebieten, wo der Mensch sich neu aufmacht, oder? Wichtig ist aber, dass der Mensch, und das sehe ich so, eher auf die Chancen schauen sollte und die Chancen ausprobiert, oder? Und wenn wir dann feststellen, es kann ja auch sein, dass die ganze Produktion nicht funktioniert. Es kann sein, dass all die wunderbaren Theorien und alles, was wir auf der Erde gemacht haben und schon vorbereitet haben, dass es gar nicht so geht. Das kann sein, oder? Oder es stellt sich eben doch raus, dass es auch für Leute wie Sie und ich schädlich ist, dort ein paar Wochen zu sein. Kann auch sein. Dann muss man andere Wege finden oder es aufgeben. Natürlich, es ist offen. Es ist etwas Neues. Es ist wie der Mensch, der seit Jahrhunderten und Jahrtausenden gemacht hat, die Entdeckung eines neuen Gebietes. Und die kann auch mal richtig schief gehen. Ich bin optimistisch, aber wir wissen nicht, wie es ausgeht nachher am Ende.
Also wir bleiben mit Ihnen optimistisch und danken vorerst ganz herzlich für den Besuch bei uns in der Sendung.
Ich danke auch sehr für das wunderbare, tiefe Gespräch.
In den nächsten Jahrzehnten wird der nähere Weltraum als Labor und erweiterter Wirtschaftsraum für unseren Wohlstand vielleicht immer wichtiger. sagt der Raumfahrtmediziner und Direktor vom Space Hub, der Oliver Ulrich. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich danke Ihnen für Ihr Interesse.